Nach einer kleinen Sommerpause melden wir uns heute zurück mit einer neuen Podcast-Folge, auf deren Veröffentlichung ich mich schon sehr freue. Was ihr gleich im Interview, im Gespräch feststellen werdet, ist, dass mein Mikrofon sich nicht so anhört wie sonst. Also nicht so in gewohnter Qualität. Technische Fehler kommen immer mal wieder vor bei Podcasts. Davor sind auch wir nicht gefeit. Während der Aufnahme wurde bei mir nicht auf das richtige Mikrofon zurückgegriffen. Da hat die Technik versagt oder ich habe versagt, was auch immer. Es ist im Nachhinein nicht mehr zu ändern. Daher nur hier einmal der kleine Hinweis. Ihr hört mich gut, aber eben nicht so wie sonst. Nur, dass ihr einmal Bescheid wisst. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören der Folge und gute Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin Johanna Lechner. Sie ist Head of Industrial Engineering und trägt in dieser Rolle seit knapp einem Jahr die Führungsverantwortung für ein 15-köpfiges Team. Das Spannende daran ist, dass sie selbst erst 30 Jahre alt ist, diesen Bereich aus 3 Teams neu aufgebaut hat und es in diesem traditionell männlich geprägten Umfeld und produktionsnahen Bereich in ihrem Team neben ihr nur eine weitere Frau gibt, also unter den 15 Personen, die sie führt. Schon früh ist sie direkt mit 18 nach dem Abitur in die Berufswelt gestartet und war dabei schon immer tendenziell eher beruflich in Männerdomänen unterwegs. Sie absolvierte ein duales Studium in Logistikmanagement in einem Bergbauunternehmen, studierte später Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Mechanical Engineering und sammelte internationale Erfahrung, unter anderem bei einer Entsendung in die USA und während ihres Studiums in Italien. Herzlich willkommen, Johanna.
Ja, hallo Nora, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir hier zusammentreffen. Ich habe einen Bekannten von mir vor einiger Zeit gefragt und gesagt, Florian, ich brauche nochmal eine Frau nochmal mehr Frauen so aus dem technischen Bereich in meinem Podcast. Kennst du nicht noch jemanden? Und dann hat er mir deinen Namen genannt. Und interessanterweise, als ich dann auf dein LinkedIn-Profil und so weiter geschaut habe, habe ich gesehen, dass wir auch noch beim gleichen Unternehmen gearbeitet haben. Ja, und ich habe mir so die Frage gestellt, es ist ja schon wirklich spannend, dass du 15 Personen führst, darunter nur eine Frau. Wie oft am Tag machst du dir dann darüber Gedanken, wie du dich verhalten solltest oder müsstest?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Also obwohl ich jetzt ja auch in einem sehr männerdominierten Umfeld unterwegs bin, in Meetings auch da meistens unter Männern bin, mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken darüber. Entweder liegt es daran, dass ich es eigentlich so auch gar nicht anders gewohnt bin, aber irgendwie ist das so meine Realität und mein Alltag und ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, wie ich mich dort dann verhalten sollte, müsste. Ich bin da einfach so, wie ich bin.
Okay. Und würdest du sagen, es liegt auch ein Stück weit einer Unternehmenskultur? Also bei dem Bergbauunternehmen, wo wir gearbeitet haben, hatte ja auch eine spezielle Kultur. War das dort anders? Also würdest du sagen, das hast du schon immer so gemacht? Oder hat das auch was mit Unternehmenskultur zu tun?
Ich glaube, das ist irgendwie beides. Zum einen kommt es natürlich selbst total auf die eigene Einstellung an. Da braucht man sicherlich auch die genötige Portion Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, dass es eine Mischung ist aus einmal der Persönlichkeit, die dafür natürlich irgendwie vielleicht gemacht sein muss oder nicht, aber auch die Unternehmenskultur. Für mich war natürlich das damals der Einstieg ins Berufsleben. Ich kannte das also quasi gar nicht anders. Muss aber auch sagen, dass in meiner aktuellen Funktion, in dem aktuellen Unternehmen, wo ich mich hier befinde, in dem Umfeld, mir das total leicht gemacht wird. Also das ist nicht Thema.
Das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mit Frauen spreche, dass viele zweifeln vielleicht an sich oder überlegen, ja, wie soll ich mich denn verhalten, weil irgendwelche politischen Machtspielchen da sind, die man manchmal auch nicht so durchschaut. Und da hatte ich auch mit einer Vorständin auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, die meinte, ja, manchmal muss man dann einfach auch weitersuchen nach dem Umfeld, was auch einfach das Passende für einen ist.
Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir darüber nicht zum Beispiel im Vorfeld jetzt an meine neue Funktion Gedanken gemacht hätte. Also das war schon, dieser Gedanke war schon präsent. Was sagt das Team? Was sagt das Umfeld? Ist das für die komisch? Wie reagieren die auf mich? Nicht nur als Frau, sondern auch als relativ junge Führungskraft. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, habe auch das thematisiert in meiner Vorbereitung. Und im Endeffekt wurde ich total positiv überrascht, weil ich auch bis heute damit nicht konfrontiert wurde. Also nicht direkt auf jeden Fall. Ich denke mal, da sind sicherlich irgendwo vielleicht mal der ein oder andere Gedanke da gewesen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber so direkt habe ich mir da im Nachhinein zu viele Gedanken drüber gemacht.
Okay, ist ja auch gut. Und ich will auch gleich nochmal hören, was genau du machst. Aber du hast eben was Spannendes gesagt, was ich nicht vergessen möchte, dass du es gesagt hast und darauf eingehen möchte. Du hast gesagt, in meiner Vorbereitung darauf. Das heißt, wie hast du dich vorbereitet?
Ich hatte einen super Onboarding-Prozess in meiner Rolle. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der grundsätzlich meinen Einstieg, meine ersten Tage, meine ersten 100 Tage, über die man ja so oft und klassischerweise spricht, total geprägt haben und sehr, sehr einfach gemacht haben. Also viel einfacher gemacht haben. Ich wurde angesprochen damals auf diese Rolle, beziehungsweise bin über ein Projekt reingestiegen und bin dann in zweierlei Weisen vorbereitet worden. Also bei uns hier in der Firma ist es so, dass jede Führungskraft, angehende Führungskraft, ein Coaching bekommt, ein Gruppencoaching mit ganz vielen neuen Führungskräften, die bei uns anfangen. Das ist auch ganz egal, ob das die erste Führungsrolle ist oder ob sie neu ins Unternehmen einsteigen. Das sind verschiedene Bausteine mit unterschiedlichen Themen, 6 Stück an der Zahl. Das geht über fast ein Jahr, wo man immer wieder zusammenkommt, auch in Präsenz und sich dann über verschiedenste Führungsthemen austauscht. Und das war zum einen die Vorbereitung und zum anderen hatte ich halt auch noch zusätzlich ein Einzelcoaching in Vorbereitung dafür und dann auch noch, also quasi so die Onboarding-Phase begleitend.
Ja, das ist ja auch nochmal ein guter Tipp. Also gerade sich auch nochmal das dann wirklich zu trauen, auch zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen, liebes Unternehmen, kann ich zusätzlich zu einem Führungskräfteentwicklungsprogramm, was ja eher so dann auch auf, wo man versucht schon, wir führen das ja auch durch, individuelle Themen natürlich anzusprechen, aber es ist ja immer noch mal was anderes, ob man direkt im 1:1 im Coaching.
Und zwar dann hat man sich dann natürlich auch in der Arbeit direkt vernetzt mit Leuten, die eine ähnliche Position einfach haben, die ähnlich jetzt gerade frisch in so eine Führungsrolle reinstarten. Und das nutzen wir bis heute. Und das werden wir auch weitermachen.
Zirkel. Ja, klasse. Ja, aber gut, auch nochmal das Einzelcoaching, also dass du das ansprichst, da sich auch nochmal bewusst zu machen, wie führe ich eigentlich, was sind meine Herausforderungen und so weiter, solche speziellen Themen. Und was ich schon noch immer wieder höre, ist auch der Aspekt, unter wem fange ich denn an zu führen?
Oh ja.
Werde ich da auch gut angebohrt, werde ich da gut supportet, habe ich das Gefühl, da habe ich auch so ein Rückfallnetz.
Ja, total. Also das hat auch bei mir sehr, sehr gut gepasst. Diese Einzelcoaching-Maßnahme wurde von meiner Führungskraft vorgeschlagen und von Anfang an haben wir einen sehr offenen Austausch gehabt über das, was ansteht, das, was auf mich zukommen wird. Wir haben auch viel darüber gesprochen, was wäre wenn, ne? Und wie ist es okay, wenn es vielleicht am Anfang auch nicht läuft oder wenn es nach ein paar Wochen ich irgendwie so ein Momentum bekomme, dass es irgendwie was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und
ja, cool. Also mit deiner Führungskraft, nicht
mit meiner
Coach.
Führungskraft. Mhm. Also beides. Ja. Mhm. Mit meiner Coachin und mit meiner Führungskraft.
Ja, schön. Und Head of Industrial Engineering, das klingt für mich als Psychologin sehr technisch. was machst du denn so in deinem Alltag? Also was heißt das?
Das Team Industrial Engineering oder IE ist das Bindeglied zwischen der Konstruktion, Entwicklung und der Fertigung. Und ich beschreibe das mal ganz gerne so, dass wir die Sprache des Engineerings und der Konstruktion übersetzen in die Sprache der Fertigung. Das besteht im Wesentlichen aus zwei Aspekten. Zum einen haben wir das operative Tagesgeschäft, also wir betreuen den Anlauf von Neuprojekten, wir unterstützen mit Produktionsdokumenten, mit Anweisungen, wir programmieren CNC-Maschinen, machen Detailkonstruktion vom Produkt, wir entwickeln Werkzeuge, Maschinen und halten damit zum einen die Produktion von Neugeschäft als auch das Seriengeschäft am Laufen. Das ist so der eine Teil. Und auf der anderen Seite kümmern wir uns um die Weiterentwicklung von Fertigungsprozessen oder Produkten. Wir machen sogenannte Feasibility Studies, also wir prüfen die Herstellbarkeit, um eine möglichst kostenoptimale Lösung für das Produkt herzustellen. Und für meine Führungsaufgabe bedeutet das in erster Linie, dass es total abwechslungsreich ist. Also wir befinden uns permanent in einem total spannenden und interessanten Spannungsfeld zwischen Engineering und Produktion. Da stoßen auch manchmal oder treffen manchmal so ein paar verschiedene Welten aufeinander. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen Vermittler zwischen diesen beiden Welten.
Ja, hört sich hochkommunikativ an, die Aufgabe, die du hast.
Ja, manchmal das. Und manchmal ist es auch viel, sich erstmal Gedanken drüber machen, wie kann denn dieses Konstrukt funktionieren? Na, und wie kriegen wir das denn übersetzt, sodass das, was irgendwo in einem 3D-Modell, in einem Programm, in einem CAD da ist, dann tatsächlich auch in der Produktionshalle funktioniert und dass es arbeitssicherheitstechnisch funktioniert.
Und wenn man so technisch interessiert ist und so Spaß an diesen Sachen hat, dann ist ja immer die Frage, will ich überhaupt führen? Weil wenn ich dann in Führung komme, und du hast ein Team von 15 Personen, das ist nicht wenig, nimmt ja so, dass man wirklich so an der Technik ganz, ganz dicht dran ist, nimmt ja einfach ein Stück weit ab. War das für dich eine schwierige Entscheidung, zu sagen, so, ich gehe jetzt in Führung und führe eher die Personen, die direkt an der Technik dran sind? Wie war das für dich?
Ich glaube, diese Entscheidung habe ich unterbewusst schon in meinem Studium getroffen. Also ich habe eine Affinität zu betriebswirtschaftlichen Aspekten absolut, sonst hätte ich das in meinem Bachelor auch nicht studiert. Habe mir dann aber gedacht, ich möchte gerne noch so ein bisschen in die technischere Richtung und deswegen den Wirtschaftsingenieur dann studiert. Und ich muss mich in meiner Rolle da gar nicht so wirklich entscheiden. Also ich habe technisch gesehen ein Basiswissen, ein Grund-Know-how da und man könnte das auch als gefährliches Halbwissen bezeichnen. Also ich kann beurteilen, was mein Team da tut und sowohl inhaltlich als auch vom Ergebnis. Allerdings würde ich jetzt selber, könnte ich keine CNC-Programme schreiben oder eine Maschine auslegen. Und
was deine Mitarbeiter aber schon, oder Mitarbeiter, ja Mitarbeiter, ich brauche das ja fast gar nicht gendern, bis auf die einen, deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin ja auch schon ja. Tun.
Genau.
Ja. Und wie geht's dir damit? Weil ich das immer wieder diskutiere, ist auch ein bisschen unternehmensspezifisch, natürlich unternehmenskulturspezifisch, wie viel Fachwissen man für Führung braucht. Ich meine, ich habe da eine ziemlich eindeutige Meinung und das ist ja auch mittlerweile bekannt, ne? Dass man natürlich als Leader nicht der Experte auf dem Gebiet sein muss und bin trotzdem immer wieder total fasziniert fast davon, dass ich diese Diskussion in Unternehmen führe. Mit Führungskräften, auch mit weiblichen Führungskräften, die auch schon häufig, glaube ich, das Gefühl haben, wenn ich Fachwissen habe, dann legitimiert sich meine Führungsrolle dadurch. Mit welchen Instrumenten setzt du das im Alltag um, dass du eben nicht in der Fachexpertise so tief drin bist, sondern die Menschen steuerst, selber gute Lösungen zu entwickeln?
Dazu muss ich sagen, dass ich ein unglaublich proaktives und engagiertes Team habe, die selber in ganz unterschiedlichen Bereichen übersprudeln vor Ideen. Das ist super angenehm, das macht unglaublich viel Spaß und ich muss sagen, dass dieser in Anführungsstrichen, wie du es gerade angesprochen hast, Mangel an Fachexpertise, also dass einfach der Umstand, dass ich das Tagesgeschäft nicht tun könnte, das schützt mich total. Und das gibt mir die Chance, dass ich meine Führungsaufgabe wahrnehmen kann und dass ich mich mit dem Team, mit der Teamkonstellation, am Anfang sagtest du es ja auch, das Team existiert genauso lange, wie ich deren Führungskraft bin. Sie ist aus drei unterschiedlichen Bereichen zusammengeführt worden und das hat natürlich auch, bringt viele Herausforderungen mit sich und darauf kann ich mich ganz gut konzentrieren und auf diesen Weiterentwicklungsaspekt und Prozessoptimierungsaspekt.
Und wie würdest du deinen Führungsstil dann beschreiben? Also siehst du dich dann so als das Netz, wenn die Dinge mal nicht laufen, dass du dann irgendwie im Hintergrund auf deiner Ebene mit anderen Führungskräften agierst? Oder was ist so dein eigenes Bild von dir als Führungskraft?
Das kommt ganz auf die Person an, um die es gerade geht. Also ich würde sagen, dass ich da in dem situativen Führen schon so meinen Anker habe. Manche im Team brauchen vielleicht ein bisschen engere Führung oder mehr Guidance, mehr Sicherheit. Andere brauchen das gar nicht. Bei wieder anderen bin ich eher der Coach und Motivator, der irgendwie den Leuten vielleicht mehr zutraut, als sie sich selber zutrauen würden. Auch das ist vielleicht so eine Rolle, die mir besonders viel Spaß macht, wenn ich die Leute irgendwie ermutigen kann, etwas zu tun. Und im Tagesgeschäft habe ich oder sind ist mein ganzes Team so weit, dass sie das komplett alleine machen können. Und ich kümmere mich dann gemeinsam mit meinen direkten Kollegen um die Rahmenbedingungen und um organisatorische Dinge beziehungsweise den Rahmen zu bilden dafür, dass sie gut performen können.
Ja, genau. Das ist das, womit ich auch in allen Unternehmen gerade unterwegs bin. Auch ich halte teilweise auch Vorträge und so weiter. Gerade auch vor 2 Wochen mit Führungskräften viel diskutiert, weil ich mal sage, so die Tätigkeitsfelder von Führungskräften bestehen im Prinzip aus 3 Bereichen. Einmal so ein bisschen Operatives ist man ja manchmal schon drin, dass man mal gemeinsam drauf guckt. Dann der andere Aspekt ist Beziehungsmanagement, also Joe Fix, ne, wo man nicht nur irgendwie über Aufgaben spricht, sondern auch mal, wie geht's den Leuten, mal guckt, gibt's Konflikte, wie sieht's mit Schnittstellenabteilungen aus, das ganze Beziehungsthema. Und dann das dritte Thema, was eigentlich, wofür man eigentlich bezahlt wird, dass man Führungskraft ist, und das ist Rahmengestalten. Und deswegen finde ich es so schön, dass du schon so viel über Rahmen gesprochen hast. Und Rahmengestalten bedeutet nämlich eben genau, wie du sagst, zu gucken, wie ist die Teamkonstellation? Müssen wir nochmal irgendwie uns da irgendwie anders aufstellen? Wie häufig treffen wir uns? Wie gestalte ich diesen ganzen Rahmen, die Prozesse und so weiter? Und das ist ja das, wir hatten letzte Woche ein Training, da sagte eine Führungskraft, ja, da komme ich aber nicht dazu, weil ich operativ zu viel zu tun habe. Und dann, ich merke dann immer schnell, wie ich emotional werde. Und dann manchmal. Das war toll, weil es war mit einem Kollegen und ich konnte dann erstmal überlegen und er sagte, ja, es ist halt natürlich eine Entscheidung, ob du die Aufgabe, ob du operativ sehr viel mitarbeitest oder anfängst, den Rahmen zu gestalten, für was du eigentlich auch bezahlt wirst als Führungskraft. Bam, gut. Deswegen finde ich das so schön, dass du das so sagst. Ja, die Rahmengestaltung, ne? Und klar, dieser Sog des Operativen, nenne ich das immer, ist immer schnell verleitet, sich da reinziehen zu lassen in die
Themen. Vor allem dann, wenn man befördert wird aus den eigenen Reihen und vorher als beste Fachkraft die Führungsrolle dann anvertraut bekommt. Ja. Finde ich ganz schwierig.
Das ist auch meine Erfahrung. Ja, total. Das ist immer so, vermeintlich denkt man so, oh, das ist ja gut, weil ich kenne den Bereich in- und auswendig. Ich erlebe immer so ein erstes so, ach, das ist dann ja gut, aber mal gucken, wie das dann wird mit den Kollegen. Aber ich würde es eigentlich auch immer empfehlen, dass man das bereichsfremd wird, weil man dann, du sagst, es schützt einen davor, selber diesen Abgrenzungsprozess irgendwie auch gestalten zu müssen.
Es hat natürlich auch Vorteile, ne? Also wenn ich den Bereich gut kenne, dann bin ich auch viel eher aussagekräftig, wenn ich in Runden mit anderen Kollegen, mit bereichsfremden Kollegen dann da reingehe. Natürlich bin ich dann nicht der Experte auf dem Gebiet.
Wie gehst du denn damit um? Weil das ist ja schon dann immer die Frage, ne? Also ich bin dann in irgendwelchen Meetings, wo ich jetzt nicht nur in einem Meeting mit meinen Mitarbeitenden bin, sondern ich bin in Meetings, wo andere Abteilungsleitende, Bereichsleitende und so weiter sitzen. Und dann stellen die mir eine Frage und da kann ich technisch gar nicht so tief drauf antworten. Welches Mindset hast du denn da dann zu dir, dass du dich dadurch nicht irgendwie in Unsicherheit bringen lässt? Und wie gehst du damit um?
Zum einen ist es natürlich auch zu Beginn von so einer neuen Rolle, wird das ja auch nicht notwendigerweise erwartet von einem, da immer aussagefähig zu sein. Und ich merke auch, dass das natürlich mit der Zeit immer besser wird. Ne? Ich lerne das Team besser kennen, ich lerne das Aufgabenspektrum besser kennen, bin damit natürlich auch besser aussagefähig. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Also das erwarte ich von niemandem und von mir selber erwarte ich das auch nicht, hier alles zu wissen. Sonst bräuchten wir kein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, dann könnte es auch einer alleine machen.
Ja, sehr gut. Und dann sagst du einfach, du nimmst es mit und lieferst es gerne nach.
Oder ich gehe direkt, wenn ich irgendwas weiß, dass es da was sehr Spezifisches kommt, entweder hole ich mir vorab nochmal eine Info oder delegiere auch den ganzen Termin. Ich sage, das ist zu operativ oder das ist so im Detail, da kann ich gar nicht drauf antworten. Dann sprich doch bitte gleich mit demjenigen, der sich dort tagtäglich mit beschäftigt. Ich musste auch nicht immer dabei sein.
Und da frage ich mich schon auch wieder, ob ihr einfach eine gesunde Unternehmenskultur habt, die sowas auch erlaubt. Wenn du dir mal jetzt auch ein anderes Unternehmen vorstellst, vielleicht eins, wo du auch schon mal gearbeitet hast, glaubst du, da wärst du ja auch so gut damit gegangen?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich will nicht dich selber, ich will nicht dich als Person in Frage stellen. Ich will einfach nur mal, es hört sich nach einem sehr guten Unternehmen an, in dem du da gelandet bist.
Ich kann sagen, dass ich damit wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Und wie wir hier damit umgehen, das braucht natürlich auch eine nötige Portion Vertrauen, auch innerhalb des Teams, sagen zu können, ich weiß das nicht. Und auch nicht dann sich zu rechtfertigen dafür, ich weiß das nicht, weil, oder ich müsste hier nochmal gucken, oder irgendwie, man fängt ja dann auch ganz oft an, so auszuweichen und dann vielleicht die Frage gar nicht zu beantworten, sondern was zu sagen, was ich dann vielleicht weiß. Aber dieses Ausweichen, das versuche ich bewusst zu vermeiden, und ich ermutige auch das Team, das zu tun und auch sich selbst innerhalb des Teams zu vertrauen, zu sagen, ich weiß das nicht.
Ja. Ja, toll. Ich versuche auch immer, richtig eine gute Fehlerkultur hinzubekommen. Also neben dem, ich weiß das nicht, auch zu gucken, dass man von der Fehlerkultur, also dann auch nicht irgendwie was so verschleiert oder so, oder irgendwelche Gründe dafür findet, warum man das jetzt nicht gemacht hat, sondern einfach so, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Keine. Das ist mehr, wir handeln ja alle so viele Prozesse und Aufgaben am Tag. Da passieren uns Fehler, mir passieren auch Fehler. Und dann aber nicht zu sagen, ja, das wollte ich noch später schicken oder das habe ich deswegen nicht gemacht, weil, nein, es war ein Fehler, du hast es vergessen, sag doch einfach.
Ja. Sowas ist auch total entwaffnend. Aber was willst du jemandem entgegnen, der so offen und klar zu dir kommuniziert?
Ja, total. Und auch wenn wir das den Kunden in der E-Mail schreiben, ist uns ein Fehler unterlaufen, tut uns leid, dann sind die auch immer, ja, gar kein Problem.
Ja.
Also,
das, ansonsten stachelst du viel,
ja auch immer
zu sehr,
so
viel zu sehr an. Da wird nämlich nochmal nachgepiekst.
Auf jeden Fall. Und wenn man dir jetzt zuhört, dass du, so wie du in Führung agierst, hat man so das Gefühl, boah, das ist was dir so total natürlich kommt, was du nicht in Frage stellst, auch wenn du dich gut natürlich darauf vorbereitet hast. Ich meine, also auch schon mit einer guten Portion Selbstreflexion, aber nicht einem zu starken Hinterfragen, sondern einfach so was für dich ganz natürlich und selbstverständlich ist. Würdest du das unterschreiben?
Ich glaube ja, aber das kann man vorher nicht wissen.
Mhm.
Also bin total zufrieden mit meiner Entscheidung, habe mich natürlich gefragt, ist das das Richtige für mich? Kann ich das? Kann ich diese Verantwortung? Habe ich mich natürlich auch aus dem Safe Space rausbegeben, die Jahre davor in einem anderen Team. Da hatte ich meine Arbeit, da wusste ich Bescheid, da kannte ich alle Leute, und ich wusste so, dass das läuft. Und hatte da ja auch mein Standing. Natürlich ist das ein Risiko, wenn ich dann wechsle und mir was anderes zutraue, aber ich hatte da einfach total Lust drauf.
Schön, da hast du ja natürlich auch so ein schönes, nettes Team, mit dem du jetzt zusammenarbeitest, so dass es dann ja weiterhin voll.
Also natürlich haben wir genauso wie andere Teams bestimmte Herausforderungen, denen wir uns stellen, und aber so grundsätzlich der Spirit, die Einstellung und auch die Lust, was zu verändern, ist total da, was mir hilft, was mir meinen Job, was mir viel Freude in meinem Job bringt, und auch das ganze Team, wenn das auf das Team überspringt, das ist schon gut.
Ja,
trotzdem haben wir natürlich mit Herausforderungen zu kämpfen, und Tagesgeschäft brennt immer, ne?
Na klar. Also. Ja, immer. Wer hat heutzutage nicht mit Herausforderungen zu kämpfen? Ich glaube, ne? Mit irgendwelchen Prioritäten, die sich kurzfristig verändern, Menschen, die irgendwie so kommunizieren, dass sie es nicht verstanden haben, weiß was und so weiter.
Klar.
Ja. Und aber was macht dir so richtig, was bringt dir so richtig Freude am Führen? Wenn du jetzt auch irgendwie dir mal vorstellen würdest, du würdest irgendwie vor einer Gruppe von Frauen vielleicht auch sprechen, die noch nicht in Führung sind, die sich überlegen, in Führung zu gehen. Wie würdest du die Werbetrommel schlagen? Was würdest du sagen? Macht so viel Freude daran?
Ich finde es furchtbar inspirierend, wenn ich anderen Leuten dabei zugucken kann oder sie begleiten kann, während sie Spaß bei ihrer Arbeit haben. Und wenn ich dafür sorgen kann, dass sie noch ein bisschen mehr Spaß bei ihrer Arbeit haben oder irgendwas schaffen, wo sie vielleicht vorher nicht dran geglaubt haben, das ist für mich so ein, das ist so ein richtiges irgendwie Glücksgefühl. Also ich freue mich dann einfach so sehr mit den Leuten, und ich glaube, dass es viel mehr Frauen in Führung braucht, weil wir anders führen, als Männer das vielleicht machen würden, um mal so komplett in Stereotypen zu sprechen.
Ja. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, wir ticken unterschiedlich, und so weiter. Ne? Also man weiß ja auch aus Gehirnstudien, unsere Gehirne sind ja auch anders aufgebaut und so weiter. Man weiß aber auch, dass wir nicht im Ergebnis uns nicht unterscheiden. Also beide Geschlechter sind gleich wirksam. Und finde trotzdem immer total spannend, auch mal so zu hören, welche Beobachtungen machst du denn im Alltag? Also jetzt nicht empirisch bestätigt, sondern vielleicht auch ein bisschen Stereotyp. Ausreißer gibt's immer, aber was würdest du denn sagen? Sind so deine Beobachtungen?
Mir sind auf jeden Fall selbst so soziale Aspekte sehr, sehr wichtig. Und das Team, das muss für mich im Vordergrund stehen. Damit meine ich nicht, dass mir mein Team am wichtigsten ist, weil meine Kollegen und das Team, dem ich angehöre, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert, denn ansonsten funktioniert mein Team nicht, wenn wir uns im Leitungsteam nicht einig sind. Aber diesen Teamgedanken ins Team zu übertragen und mit Kleinigkeiten dafür zu sorgen, dass die eine gute Atmosphäre haben. Ich weiß nicht, ich bin auch selber ein eher, ich sag mal, sensibler Mensch. Ich merke auch schnell, wenn irgendwo was hakt, was komisch ist, wenn so unterschwellig irgendwas brodelt. Ich glaube, ich merke das relativ schnell. Und das direkt anzugehen, also mir ist es einfach sehr wichtig, dass das Team als Team zusammenwächst und dann dort funktioniert. Also die Basis muss stimmen, das Vertrauen muss stimmen. Nur dann kann ich Konflikte ansprechen und nur dann kann ich später natürlich auch, und das ist natürlich das Ziel des Teams, dass die Leistungserbringung am Ende stimmt, ne? Dass die Performance rauskommt und dass wir unsere Arbeit sehr gut machen.
Man würde es auch emotionale Intelligenz nennen.
Stimmt.
Ja, wirklich. Also emotionale Intelligenz hat ja auch halt so 4 Unterfacetten oder 5 sind sogar. Und das ist tatsächlich, ist emotionale Intelligenz. Also Emotionen wahrnehmen, sie zu steuern, sie zu moderieren. Ja, also vielleicht ist das richtige Wort. Ja. Okay. Und was findest du schon manchmal als herausfordernd, so für dich persönlich?
Was genau meinst du mit herausfordernd? Meinst du das im Alltäglichen oder?
Ja, genau. Gibt es irgendwas, was du jetzt herausfordernd findest? Also ich selber finde es zum Beispiel manchmal herausfordernd. Ich habe einen sehr hohen qualitativen Anspruch. Und wenn dann jemand irgendwie was gemacht hat und sein Bestes gegeben hat, also ich weiß, die Person hat sein Bestes gegeben, ich aber das Gefühl habe, oh, das könnte trotzdem noch besser und wir senden es an den Kunden, dann hadere ich zum Beispiel damit, schicken wir es jetzt einfach so raus. Oder gehe ich da jetzt nochmal rein und fahre nochmal eine Korrekturschleife? Also so das, was ich gegenüber dem Kunden zeige versus demotiviere ich dann jemanden vielleicht intern. Also dieses Spannungsfeld zum Beispiel ist für mich eine Herausforderung immer wieder in meinem Führungsalltag.
Also ich würde sagen, für mich ist es besonders herausfordernd, das Spannungsfeld zwischen den Disziplinen gut hinzubekommen. Also dieses Zusammenspiel Engineering, Industrial Engineering, Production, das ist an sich schon ein schwieriges, und dass wir dort als neue Abteilung so unsere Rolle finden, unser Standing bekommen und diese Rolle natürlich auch dann ausfüllen können, die vielleicht vorher noch gar nicht da gewesen ist, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Gleichzeitig bietet mir das ja auch einen großen Spielraum oder eine große Spielwiese, die wir da bespielen können, einfach weil es uns vorher in dieser Form nicht gab. Also dieses Purpose finden, Purpose ausfüllen und dann aber natürlich nicht für mich im stillen Kämmerlein, sondern als Ganzes, dass wir gemeinsam so ein Zielbild erarbeiten und rausstellen und dann auch daran arbeiten, dorthin zu kommen. Das ist auf jeden Fall aktuell eine große Herausforderung.
Ja, das stelle ich mir als Herausforderung vor, weil wenn man im Inneren des Teams ja auch immer noch im Feintuning ist, was unsere Rollen ausmacht, wie füllen wir die Rollen aus und dann aber gleichzeitig in der Organisation schon mit einer bestimmten Rolle wahrgenommen werden möchte, damit man nicht übergangen wird bei bestimmten Themen, sondern diese Mittlerfunktion ja auch wahrnehmen kann, dann ja, ist immer die Frage, was zieht nach, wie halten wir beides auf so einer gleichen, in einer gleichen Geschwindigkeit, ne? So die interne Definition.
Und gleichzeitig passiert das natürlich alles, jede Änderung, die wir durchführen, Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele, in der ersten Zeit sehr, sehr viele Regelkommunikationen eingestellt. Also ganz viele Termine, die es jetzt einfach nicht mehr gibt, weil ich das Gefühl hatte, wir, das Team inklusive meiner selbst, gehen in Terminen unter. Aber das ist natürlich auch immer gefährlich, weil das ist das System, in dem es vorher funktioniert hat. Und alles, was wir ändern, geschieht am offenen Herzen. Ja, und wenn da eine Änderung dafür sorgt, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Arbeit pünktlich abzugeben, dann hat das direkten Einfluss auf unsere Lieferfähigkeit und auf unsere Termintreue.
Ja, voll. Und ich bin total neugierig, weil ich bin so ein kleiner Nicht-Meeting-Freak. Wer mich kennt, weiß auch, dass bei mir im Team dürfen Meetings auch nicht länger dauern als 30 Minuten. Ansonsten ist es irgendwie Mini-Workshop, weil ich immer sage, ein gut vorbereitetes Meeting, gut nachbereitetes Meeting und so weiter braucht nicht länger als 30 Minuten. Und diskutiere da auch immer viel mit Führungskräften. Was hast du als, wenn man die jetzt abschafft, dann hat man ja trotzdem irgendwie, dass man guckt, dass Kommunikation nicht stillsteht und so weiter. Was hast du anstelle dessen dann eingeführt?
Ich glaube, dass wir uns zu den gleichen Themen früher in mehreren Runden abgestimmt haben. Also wir haben zum anderen Verteilerkreise geändert. Wir haben Kommunikation ersatzlos eingestellt, weil wir zu viel kommuniziert haben. Und wir haben, oder das ist mein Ziel auch, da sind wir jetzt noch nicht da, aber ich möchte dadurch, dass wir Verantwortungsbewusstsein erhöhen, da mehr ein Verantwortungsbewusstsein schaffen für die einzelnen Personen, die teilnehmen, dadurch die Qualität der Meetings erhöhen.
Ja, und nicht für ein Thema drei Leute in einem
genau,
Meeting sitzen.
Genau.
Ja, nicht nachvollziehbar. Ein Kollege von mir sagte letzte Woche, haben wir ein Training gehabt zum Thema Führen auf Distanz. Und da erzählte er, dass ein CEO auch genervt war davon, dass seine Mitarbeitenden zu viel Zeit in Meetings verbringen, und er hat alle Meetings gestrichen im Unternehmen und hat den Mitarbeitenden gesagt, dass sie jedes Meeting noch einmal neu verhandeln müssen, ob es das braucht.
Das ist auch spannend.
Naja, also, wenn man ganz oben an der Spitze ist, vielleicht auch nochmal. Ja, hat man da noch ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, aber voll gut. Und was machst du, um dich regelmäßig zu reflektieren und dich für deine Arbeit zu stärken? Das hast du vorhin schon mal gesagt, in diesem Netzwerk, wo ihr diese Führungskräfteentwicklung hattet mit den 6 Modulen, da kommt ihr weiterhin zusammen und tauscht euch aus. Ich habe jetzt gesehen, du warst bei einer Netzwerkveranstaltung hier in Kassel, Inspiring Women heißt die. Was empfiehlst du so, um dich, oder was machst du selbst, um dich zu stärken, am Laufenden zu halten, was Führungsthemen angeht, dich selber zu reflektieren?
Ich glaube, jeder braucht irgendwie Vorbilder. Und nicht nur eins, sondern verschiedene, weil nach irgendeinem Ideal zu streben, dann ahmt man jemanden nach.
Voll gut.
Der man gar nicht ist, und das versuche ich ganz bewusst, diesen Austausch mit Kollegen, mit Führungskräften hier bei uns vor Ort, aber auch natürlich so ein bisschen mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und da finde ich diese Netzwerktreffen, wie zum Beispiel das Inspiring Women, das ist total super. Also ich komme da rein, man muss sich natürlich auch die Zeit freischaufeln dafür, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich, dass sich da so viele Leute gleichzeitig irgendwie die Zeit dann dazu nehmen, aber ich bin jedes Mal total geflasht, wenn ich da rausgehe, weil das so ein, das klingt jetzt ein bisschen spirituell und das bin ich eigentlich gar nicht, aber das hinterlässt so einen bleibenden Eindruck und gibt irgendwie ganz viel Kraft.
Ja, schön. Ja. Ja, die Erfahrung mache ich auch immer, dass auch wenn Frauen manchmal zu mir in Einzelcoachings kommen und sagen, ja, ich möchte die und die Themen bearbeiten, dann denke ich immer, oh, ich hätte es viel lieber, dass du in einem unserer Female Leadership Trainings teilnimmst, weil allein dieser Raum von Frauen ist irgendwie heilsam auf eine gewisse Art und Weise. Also zu hören, welche Herausforderungen die anderen haben, welche Fragen die anderen haben, und ja, nur dieser Raum, der wird dann irgendwie so kraftvoll, dass allein schon dieser mit Frauen gefüllte Raum total viel bewirken kann.
Ja. Das hätte ich selber vorher auch nicht gedacht. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich auch gedacht, aha, okay, das klingt da jetzt interessant, was du hier sagst. Aber es ist tatsächlich so. Es ist wirklich verrückt.
Ja, wunderbar. Ja, wir haben schon super viel gecovert, wenn ich das jetzt mal so auf Englisch sagen darf, von dem, was ich mit dir besprechen wollte. Was würdest du noch so sagen, gerade Frauen so im Engineering-Bereich, Was würdest du denen so mit an die Hand geben? Oder mit nochmal so als Stärkung, warum es sich echt lohnt, in Führung zu gehen und welches Mindset vielleicht auch dafür hilfreich sein kann? Nochmal so ein Shoutout.
Also ich persönlich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass sich noch mehr Frauen, ich weiß nicht, ob trauen das richtige Wort ist, aber es einfach mal ausprobieren. Ich weiß, dass es Überwindung kosten kann, auch ungewohnte Situationen außerhalb der Komfortzone, aber je mehr wir sind, vor allem in technischen oder produktionsnahem Umfeld, desto normaler wird ja auch das Ganze. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass meine Kollegen und also das Leitungsteam, mein Team, ich selbst, das ja auch als Bereicherung sehen. Viele verschiedene Perspektiven, viele Stimmen. Das hat einen ganz anderen Arbeitsflow irgendwie im Team, bringt einen ganz anderen Spirit rein. Und ich würde Frauen, die überlegen, das zu tun, sagen, dass sie mutig sein sollen. Versucht es. Ja. Traut euch und macht es nicht oder habt keine Angst davor, dass es vielleicht nicht funktioniert. Wenn das Umfeld stimmt, so wie das bei mir glücklicherweise der Fall war, dann ist es auch überhaupt kein Problem, dort wieder rauszugehen und zu sagen, weißt du, das ist doch nichts für mich.
Ja.
Und das einfach mal auszuprobieren. Ich finde es furchtbar inspirierend, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das zu formen, das weiterzuentwickeln. Das macht mir unglaublich viel Freude. Ich würde nicht nochmal anders entscheiden. Und ja,
toll.
Der Appell geht aber auch ganz klar an die Männer. Ne? Also ihr müsst euch Frauen ins Team holen, in die Führungsteams holen.
Ja, und, na klar, auf jeden Fall.
Ihr werdet erstaunt sein, was das mit der Teamdynamik anstellt.
Total. Also wir wissen aus Gruppenintelligenzforschung, da gibt's auch eine spannende Podcast-Folge dazu, wo mein Kollege Andrzej das erzählt, dass wenn du eine Gruppe hast nur von Männern und du tust eine Frau dazu, erhöht sich das Ergebnis, also die Leistung erhöht sich. Die Gruppenintelligenz, die Schwarmintelligenz steigt nur durch die eine Frau. Hast du eine Gruppe von nur Frauen und tust einen Mann dazu, tut sich leider nichts.
Oh.
Das ist, Anita Woolley ist so eine Professorin, die hat das erforscht. Sie hat dann auch Erklärungen dazu, warum das so ist. Ganz interessant. Ich kann das mal den Link dazu hier in die Shownotes zum Podcast packen. Ist wirklich toll. Ich finde es immer noch schöner, wenn meine männlichen Kollegen das sagen, wenn wir halten Vorträge zum Thema so Gender Balanced Leadership, die immer sehr feministisch sind. Und dann habe ich meinen männlichen Kollegen dabei und es ist immer schöner, wenn die das sagen.
Also wenn ich das glaube ich.
Wenn ich das sage. Und Johanna, ich habe noch eine total spannende Beobachtung, die ich mal mit dir teilen wollte. Und mal gucken, was du dazu sagst. Das fällt mir gerade noch ein, bevor wir hier schließen. Und zwar, ich habe in letzter Zeit immer wieder einige Frauen in Führung, die sehr jung in Führung gekommen sind, so mit Mitte, Ende 20. Und die einfach schon sehr früh in ihre sehr früh in ihr Berufsleben gestartet sind mit Ausbildung, dualem Studium. Und dann einfach früh in Führung gegangen sind, dafür gesehen worden. Und da habe ich nochmal gedacht, ob das vielleicht wirklich was sein kann, was zukünftig auch Frauen mehr noch in Führung katapultieren kann. Weil, wenn man so einen Lebenslauf hat wie ich, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich Bachelor studiert und Master studiert. Ich war 28, als ich in den Job gegangen bin. Und dann fängst du natürlich schon, dann arbeitest du erstmal 2 Jahre so ganz normal im Job, dann bist du 30, 31 und dann fängt man so an zu überlegen, ach, ne, jetzt kommen die Kinder vielleicht demnächst, Familienplanung und so weiter. Oder man steckt da schon dann irgendwie so drin und dann wird man ja auch im Unternehmen, fällt uns ja auch der Maternity Bias leider vor die Füße, dass man dann eventuell nicht mehr so für Führung gesehen wird. Und da habe ich gedacht, wenn das ist eigentlich richtig cool ist, so wirklich so Mitte 20 dann schon in die Führung zu kommen. Mal bevor vielleicht die Kinder kommen, ich will jetzt nicht mit dir über Familienplanung reden, aber generell einfach über diesen Gedanken, man irgendwie schon irgendwie 5 Jahre geführt hat, sich da schon auch ein gewisses Ansehen und so weiter alles erarbeitet hat. Ja, und dann findet halt irgendwie Familie noch so irgendwann statt. Nochmal was anderes ist, als wenn das beides gleichzeitig stattfindet. Und das ist so eine Beobachtung, die ich gerade gemacht habe.
Ich glaube, es macht Mut, wenn man schon früh eingestiegen ist, früh Erfolgserlebnisse sammeln konnte und dann quasi wie auf so einer Welle dann auf seinem genau einfach nicht aufhört. Und manche berufliche Situationen können ja auch einschüchternd wirken. Alleine, dass wir nicht als Frauen per se nicht stimmgewaltig sind. Und wenn man noch jung ist oder wenn man frisch in einen Beruf einsteigt, dann glaube ich, dass das sehr einschüchternd wirken kann, obwohl es das gar nicht ist. Und wenn man damit einfach sehr, sehr früh schon konfrontiert ist, lernt mit diesen Situationen umzugehen, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das auch so eine Art Karrierebooster sein kann oder dass man dadurch dann schneller, einfacher in Führung kommt und sich damit auch wohlfühlen kann. Weil das ist ja am Ende des Tages auch das Wichtigste, das Wichtige, ne? Nicht nur die Position der Position wegen zu haben, sondern weil man das wirklich fühlt und weil man das gerne tut und weil man dahin möchte. Es muss ja auch nicht jeder Führungskraft sein.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja, und man kann Karriere ja auch so ein bisschen Kapitel leben, wie du auch gesagt hast. Man führt vielleicht mal eine Zeit lang, dann leitet man mal wieder irgendwie ein spannendes Projekt, wo mehr Expertise gefragt ist, weil man wieder Lust richtig hat auf Inhalte. Also man muss das ja auch nicht mal so definitiv sehen. Ja, gut. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend noch sagen möchtest?
Ich hätte noch so eine kleine Anekdote tatsächlich. Und zwar...
ja, gerne.
Vor allem jetzt, wenn ich auf unser Gespräch zurückblicke und das Thema Motivation und wie Mindset, wie kommt man da drauf, was für Herausforderungen stellen sich einem. Ich bin selber passionierte Triathletin, komme aus dem Ausdauerbereich, war vor ein paar Jahren auch ein bisschen mehr da so drin und habe mehr trainiert, aber ich habe damals, war in 2017, meine allererste Mitteldistanz gemacht und mich einfach dazu spontan angemeldet. Und bei diesem Event gab es so einen Merch-Store. Da hing ein T-Shirt, das habe ich mir dann auch gekauft. Und ich bin so froh, dass ich dieses T-Shirt gekauft habe. Da stand drauf, she believed she could, so she did. Und ich denke so oft an dieses T-Shirt und an diesen Spruch, der seitdem eigentlich so ein bisschen mein Leben bestimmt. Das ist jetzt nicht so mein Lebensmotto oder so. Schön. Aber es einfach mal auszuprobieren, an sich selbst zu glauben und dann... ja, einfach mal Dinge auszuprobieren, das hilft mir total, da an mich selbst zu glauben und das einfach durchzuziehen.
Oh, das war schön. She believed she could, so she did.
Total.
Ja, wunderbar.
Im Sport, im Beruf, im Privaten.
Ja.
Sich zu trauen, wenn man das richtige Umfeld hat, wenn man den Support hat, wenn man weiß, Fehler sind okay, ich habe irgendwie meinen Rückhalt, sowohl privat als auch beruflich, fällt das super leicht und ja, das ist natürlich auch eine total privilegierte Situation, aber das wünsche ich einfach noch viel, viel anderen Frauen.
Ja, aber gerade in dieser privilegierten Situation, in der wir ja sind, denke ich manchmal, sollten wir die Chancen halt nicht verpassen, sondern sie erst recht nutzen. Ja. Danke, Johanna, für das Gespräch. Sehr inspirierend, wie du uns mitgenommen hast, wie selbstverständlich Führung für dich natürlich in den Herausforderungen, ganz klar, aber auch ist und wie viel Freude du daran hast. Ich finde, das ist einfach sehr mitnehmend und nochmal so Tür öffnen, so, ja, klar, warum nicht? Schön. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.